Also ich glaube, das kann man sich heutzutage auch kaum vorstellen, was das eigentlich bedeutet hat, für die Leute in einem Raum zu sitzen, der ja auch noch dunkel war, und bewegte Bilder zu erleben. Ich meine, das bewegte Bild, das muss ein Erweckungserlebnis gewesen sein. Also ich weiß nicht, kann man sich sehr schwer vorstellen. Aber ich glaube, dass die Musik auf der anderen Seite den Leuten wiederum auch eine Geborgenheit gegeben hat, weil es ja auch das Repertoire war, das sie kannten, das damals gespielt wurde. Also ob das der Kinopianist war, der die gängigen Schlager gespielt hat, oder die Orchester, die Kinoorchester, die es ja relativ schnell dann gab, die dann die geläufige Musik des auslaufenden 19. Jahrhunderts gespielt haben, und auch ein bisschen Operette und ein bisschen, also so, was die Leute eben kannten und was man teilweise auch auf der Straße gepfiffen hat. Das hat den Weg in die Filmtheater sehr schnell gefunden und das war auch ganz wichtig. Also ich glaube, das war auch dramaturgisch wichtig, weil man hat, wenn man ein bestimmtes Stück hört, also einen Schlager hört oder so, dann hat man sofort bestimmte Erinnerungen oder ein Bild oder so. Und dann wird es verbunden mit dem Bild des Filmes. Und da haben, glaube ich, die Kinomusiker auch das Publikum abgeholt.
Der Kinopianist trat vor allem dort auf, wo die Kinos klein waren oder wo die Unterhaltung statt des Films im Vordergrund stand, erzählt Frank Strobel. Der Dirigent und künstlerische Leiter der Europäischen Filmharmonie ist selbst in einem Kino aufgewachsen. Heute erarbeitet er die Musik zu Filmen akribisch, ehe er sie zur Aufführung bringt. Bald nach ihrer Entstehung versuchten sich die großen Filmpaläste vom reinen Jahrmarktvergnügen in Richtung Kunstgenre hinzuentwickeln und engagierten Orchester. Sie prägten den Stil des Hauses, das Publikum kam auch wegen eines bestimmten Kapellmeisters. Werner Schmidt-Bölke, Giuseppe Becce, Willi Schmidt-Gentner waren klingende Namen in den 1920er Jahren. Der Stummfilmpianist hingegen blieb in den kleineren Ortschaften Teil der gesamten Stummfilmära. Die Musikerinnen und Musiker spielten sehr frei. Ihnen blieb wenig Zeit, um Stücke einzustudieren, denn die Kinoprogramme wechselten ein- bis zweimal in der Woche. Die Programmabende, die sie füllen mussten, enthielten in der Regel eine Wochenschau, einen kurzen Vorfilm und dann den Hauptfilm. In größeren Kinos wurden zusätzliche Programmpunkte angeboten. Im großen Uferpalast in Berlin trat ein eigenes Ballett auf. Kurzum, die Orchester mussten außerordentlich flexibel sein, weiß der Filmwissenschaftler am Institut für Theater, Film- und Medienwissenschaften an der Uni Wien, Klaus Tieber.
Die hatten natürlich ganz, ganz wenig Zeit, das überhaupt zu proben und sich darauf vorzubereiten. Also heute ist jede Aufführung, egal ob sie mit Klavier begleitet ist oder mit großem Orchester, viel intensiver geprobt und viel besser abgestimmt auf den Film selber. Das hat ja zu großer Kritik geführt, dass die einfach irgendwas spielen und dass es nicht zusammenpasst und dass man doch anfangen soll, für den Film selber Musik zu komponieren. Und wenn die dann tatsächlich da ist, dass sie nur zur Pressevorführung und zur, wenn es eine gegeben hat, und zur Premiere gespielt wird und dann nicht mehr. Also darüber hat man schon diskutiert, was nicht funktioniert. Man hat sehr wenig darüber geschrieben, wenn es funktioniert hat. Aber wie das werden sollte, darüber gab es schon da und dort dann so Meinungen, Kolumnen und so weiter in den Fachzeitungen.
Deren großer Vorteil war schon, die hatten ein stupendes Repertoire, mit dem sie sich improvisatorisch durch den Abend virtuos gerettet haben, kann man so sagen. Und die Grundbausteine dieser Musiken, die so improvisatorisch entstanden sind, waren die sogenannten Kinotheken. Die berühmteste Sammlung dieser Gebrauchsstücke hat Giuseppe Becce rausgegeben. Und das waren eben in Stimmungsregister unterteilte Gebrauchsmusiken, die alle 3 bis 5 Minuten ungefähr lang waren. Und da wurde dann dramatische Erwartung, heißt dann eine Szene. Gut, das war dann meistens sozusagen der Beginn, ja, einer düsteren Liebesgeschichte vielleicht.
Die Filmredakteurin Nina Goslar leitet in der ZDF-Filmredaktion die Sparten Stummfilme, Filmmusik und Filmrekonstruktion. Die Musiker mussten wohl mit Nachdruck spielen, weil es in den Kinotheatern der Anfangszeit laut war. Zwar wurden die Kinoprojektoren schon bald leiser, aber das Publikum wechselte in den Nonstop-Programmen ständig. Gespielt wurde übrigens weniger jene populäre Musik, die aus den Vereinigten Staaten nach Europa kam, Ragtimes oder Dixieland, sondern das, was in der jeweiligen Gegend populär war. Für Wien bedeutete das viel Oper, Marsch und
sehr viel Musik, deren semantische Bedeutung ohnehin mit bestimmten Situationen verbunden ist. Also wenn ich eine Liebesszene habe, dann nehme ich eine Liebesarie aus einer Oper oder ein Liebeslied von Schubert oder sonst was. Auch irgendetwas, das das Publikum kennt, damit ich diesen Kommentar und diese Begleitung und diese Stimmung abrufen kann. Also mit dem Vorwissen des Publikums ist da enorm gespielt worden. Also man kommentiert ständig den Film, man ruft bestimmte Emotionen, die man verbunden weiß mit bestimmten Stücken aus Opern, Operetten, populären Liedern, Wiener Lieder etc. Und das hat offensichtlich ganz gut funktioniert, weil es ja nur in den Fällen dann aufscheint, wenn es gar nicht funktioniert. Also das hat auch zur Entlassung von Kinomusikern geführt, wenn die an einer tragischen Stelle lustige Musik spielen. Das heißt aber wieder, dass das Kinopublikum damals sehr genau zugehört hat, die Sachen erkannt hat, ob mit oder ohne gesungenem Text, und dass die darauf reagiert haben.
Die ersten Filme dauerten nur etwa eine Minute. Die Vorführungen fanden anfangs oft in bereits vorhandenen Varietés oder an ähnlichen Orten statt. Die Musiker, die dort arbeiteten, spielten nun nicht nur für die Nummerngirls und Zauberer, sondern eben auch zu Stummfilmen. Was sie spielten, war willkürlich, passte häufig nicht zum Bild. Mit Giuseppe Becces Gebrauchsanleitung hatten die neuen Stummfilmmusiker ein praktikables Handbuch zur Seite. Bald wurden immer mehr Musiker gesucht.
Dann wurde das Ganze auch ein großes Geschäft, vor allem in den 20er Jahren. Die Kinos wurden immer größer, also für mehrere tausend Menschen. Die größten Kinos hatten über 100 Orchestermusiker, 5, 6 Theaterorgeln, 10 Chöre. Das war ein riesiges Geschäft, immer mehr und immer mehr. Und es ist fast unverständlich, dass dann der Tonfilm sich so durchsetzen konnte gegenüber dieser akustischen Qualität.
Sagt der Stummfilmbegleiter Gerhard Gruber, der im Wiener Metro-Kino zu dem 1924 entstandenen Film Die Sklavenkönigin spielt. Wenn das Gespräch auf das Thema Tonqualität kommt, erinnert er sich an seinen ersten Kassettenrekorder im Jahr 1975.
Da war die Qualität gegenüber dem, was heute möglich ist, auch nicht, weiß Gott wie. Also muss man sich vorstellen, um 1930, also grob gesagt, wo der Tonfilm sich etabliert hat, das muss ja entsetzlich geklungen haben. Aber der Wunsch, den Ton, die Sprache und so weiter mit dem Film zu verbinden, die Synchronisation, das muss so groß gewesen sein, dass man dann einfach verzichtet hat. Es hat aber noch Leute gegeben, Chaplin zum Beispiel, hat eigentlich etwas länger noch den Tonfilm verweigert. Also spätere Filme, wo eigentlich Ton möglich gewesen wäre, sind eigentlich noch angelegt wie Stummfilme, oder in Japan wurde bis 1936 Stummfilm gedreht, also alles war etwas schrittweise, aber der Tonfilm hat dann einfach gewonnen.
Die Umstellung auf Ton im Film bedeutete, dass abertausende Musiker schlagartig arbeitslos wurden. Berühmte Komponisten traten für den Stummfilm ein und verfassten Petitionen.
Gegen den Tonfilm, für lebende Künstler. An das Publikum. Achtung, Gefahren des Tonfilms. Viele Kinos müssen wegen Einführung des Tonfilms und Mangel an vielseitigen Programmen schließen. Tonfilm ist Kitsch. Wer Kunst und Künstler liebt, lehnt den Tonfilm ab. Tonfilm ist Einseitigkeit. 100% Tonfilm ist gleich 100% Verflachung. Tonfilm ist wirtschaftlicher und geistiger Mord. Seine Konservenbüchsenapparatur klingt kellerhaft, quietscht, verdirbt das Gehör und ruiniert die Existenzen der Musiker und Artisten. Tonfilm ist schlecht konserviertes Theater bei überhöhten Preisen. Darum fordert gute stumme Filme, fordert Orchesterbegleitung durch Musiker, fordert Bühnenschau mit Artisten. Lehnt den Tonfilm ab. Wo kein Kino mit Musikern oder Bühnenschau, besucht die Varietés.
Forderte der Musikerverband 1929.
In Berlin gab es 1925 über 30 Filmpaläste, die jeweils ein Orchester mit über 50 Personen fest angestellt hatten. Das ist eine unglaubliche Zahl, die man sich heutzutage kaum mehr vorstellen kann. Diese Filmpaläste hatten alle zwischen 1.500 und 2.500 Plätze. Also wir haben das auch überliefert. Es gibt ja auch, also viele Kinos damals haben ja damals der UFA gehört. Es gibt die Verwaltungslisten, es gibt auch die Gehaltslisten noch. Interessanterweise war zum Beispiel das Orchester des UFA-Palastes am Zoo 3-mal so gut bezahlt wie damals die Berliner Philharmoniker. Das war auch ein Knochenjob, muss man sagen, weil die ja 2-3 Vorstellungen pro Tag spielen mussten. Aber das war die Regel. Und dann kann man auch ermessen, was die Einführung des Tonfilms bedeutet hat, weil ja diese ganzen Orchester, Ensembles, auch Kinoorchester der kleineren Größe arbeitslos wurden.
Einige Musiker fanden in den neu entstandenen Rundfunkorchestern Beschäftigung, aber die meisten standen auf der Straße. In Deutschland wurden in den Jahren 1928 und 1929 etwa 13.000 Kinomusiker arbeitslos. In Wien gab es nur 200 Stummfilmmusiker und keine Kinopaläste mit Orchester wie in Berlin. Hier spielten eher kleinere Salonorchester. Eines der angesehensten Kinos war das Hitzinger Kino. Das heutige Apollo-Kino im 6. Wiener Gemeindebezirk war ein Varieté und stieg erst später auf Filmvorführungen um. Einer der größten Orte, um Filme mit Musik vorzuführen, war das Wiener Konzerthaus. Hier wurden unregelmäßig seit seiner Gründung 1914 Stummfilmmusik von Musikern und Chören geboten.
Zunächst einmal hat die Umstellung ist auch nicht von heute auf morgen gegangen und hat länger gedauert als in Amerika. Und es gab dann natürlich eine Zeit lang bei zwei Versionen des gleichen Films, eine Stumm- und eine mit Ton. Und dann ist es natürlich in Nischen gewandert, dass man Stummfilme in bestimmten Zusammenhängen nur mehr spielt, weil die Mainstream-Ware dann halt Ton war.
Smile, though your heart is aching. Smile, even though it's breaking. When there were clouds in the sky, you get by. If you smile through your fear and sorrow, smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Smile, what's the use of crying? You'll find.